Hallo, willkommen zum Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß! Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ja, es ist heute der 27. Mai 2021. Es ist immer noch arschkalt draußen. Ich sitze hier mit einem dicken Wollpullover und trage seit neuestem wieder meine Winterjacke. Ja, so viel dazu. Meine Nachbarn sind am Bauen und es kann sein, dass da vielleicht irgendwelche Bohrgeräusche irgendwann auftauchen. Normalerweise nehme ich ja den Podcast immer spät abends auf, aber heute bin ich etwas spät dran und ja, in 2 Stunden muss ich diesen Podcast ja schon veröffentlichen. Vorweg, ich freue mich über jede Bewertung bei iTunes. Ich bin bei iTunes irgendwie unter Sexualität gelistet. Ich weiß nicht warum. Da steht auch anstößig. Ich glaube, das steht da, weil ich immer meinen Haken setze bei, dass diese Podcast ab 18 ist, weil ich denke, okay, ich spreche auch mal über Sex oder über Tod und über Pimmel und was weiß ich was. Also, und vielleicht ist das nicht das Richtige für junge Menschen oder für Kinder. Für junge Menschen ist das schon okay, aber für Kinder vielleicht nicht. Und ja, mein Podcast-Bild sieht ja so ein bisschen verspielt aus mit dem kleinen Mann mit dem Schirm. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, anstößig ist vielleicht der Podcast schon ab und zu mal. Ja, und für alle, die so ein bisschen schwache Nerven haben und vielleicht das Thema Tod und Koma und Krankenhaus, also für viele, die vielleicht mit dem Thema nicht so klarkommen, die sollten sich einfach den heutigen Podcast nicht anhören, weil ich spreche heute mit dir über ja, die Zeit, wo mein Bruder im Koma lag und wie er dann letztendlich auch verstorben ist. Aber was liegt gerade bei mir so an? Ich bin so ein bisschen spät mit der Podcast, weil ich gerade ein super spannendes Buch lese, und zwar von dem Autor John Boyne. Da habe ich ja schon das letzte Buch gelesen. Und dieses Buch heißt Die Geschichte eines Lügners. Das ist ein Hardcover-Buch von Piper und es geht um einen jungen, sehr hübschen Mann, der unbedingt Autor werden will und der dabei sozusagen über Leichen geht. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. So die ersten 50 Seiten fand ich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich da reinkommen musste, aber dann war man auf einmal voll in der Story drin, dann wusste man, worum es richtig geht und seitdem kann ich das Buch nicht mehr weglegen. Also ich kann das Buch abends gar nicht lesen, zum Einschlafen klappt das gar nicht, weil das so spannend ist. Ich habe auch nur noch ein Kapitel, das hebe ich mir jetzt für später auf. Das Buch ist halt wirklich zu empfehlen. Ich werde alle Bücher von diesem Autor lesen. So, sein Stil ist so ein bisschen so wie John Irwin, den ich auch sehr gerne lese. Ansonsten bin ich eigentlich kein so großer Leser. Naja, vielleicht fängt das jetzt an. In dem Buch wird eine Szene beschrieben, wo eine Frau im Koma liegt. Und diese Szene hat mich total mitgenommen, weil ich natürlich daran erinnert wurde, wie mein Bruder im Koma lag. Jetzt so zu Corona-Zeiten liegen ja ziemlich viele Menschen im künstlichen Koma. Ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber ich glaube, beim künstlichen Koma bekommen dann die Leute einfach Schlafmittel, damit sie einfach ja, das Drumherum und die Schmerzen nicht mitbekommen und dass der Körper sich rein auf die Heilung konzentrieren kann. Und ja, mein Bruder lag aber in einem Wachkoma. Das heißt, er hatte ja diesen Unfall und man hat ihn dann wiederbelebt und anscheinend hat sein Gehirn zu lange keinen Sauerstoff bekommen, also kein Blut, was Sauerstoff angereichert war. Ich glaube, ja, vielleicht hat da keiner eine Herzmassage gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Und ja, und dann war ziemlich schnell klar, dass mein Bruder Knut im Koma lag. Und das heißt, wenn man so ins Krankenhaus gekommen ist, dann lag er an einer Beatmungsmaschine. Nee, er lag nicht an einer Beatmungsmaschine. Er hat von alleine geatmet, genau. Also er konnte von alleine atmen und hatte aber so einen Schnitt im Hals, also so, wo so ein Plastik-Vinökel drauf war, dass er dadurch atmen konnte. Er wurde künstlich ernährt und ja, und er hatte eben die Augen auf und schaute so an die Decke und er konnte halt mit den Augen einen nicht verfolgen, aber ich war mir so ganz fest, war ich damals schon der Meinung, dass er mich verstehen konnte. Ich habe ja erzählt, dass ich ihm immer Musik auf die Ohren gesetzt habe und ich hatte ihn vorher gefragt und habe dann seine Hand genommen und gesagt, wenn du Musik hören willst, dann drück meine Hand kurz und ja, und ich glaube, dass ich gefühlt habe, wie er meine Hand gedrückt hat. Man muss halt auch immer so ein bisschen gucken, wie viel man so im Laufe der Zeit in diese ganze Situation, ja, wie viel man eigentlich so dazu dichtet. Es kann halt sein, dass auch einige Sachen vielleicht gar nicht mehr so stimmen, ich das aber ganz gerne so gehabt hätte. Und in diesem Buch, was ich gerade lese, genau, die Frau hat auch einen Unfall und liegt dann im Krankenhaus und sie liegt eben auch im Wachkoma wie mein Bruder. Und in dem Buch geht es eben darum, dass sie alles mitbekommt, dass sie jedes Gespräch mitbekommt, was geführt wird. Also wenn die Schwestern reinkamen und miteinander gesprochen haben, dass sie das alles hören konnte, dass sie hören konnte, wenn ihr Mann da war und mit ihr gesprochen hat oder wenn irgendwie die Ärzte da waren und ja, und gesprochen haben und vielleicht gesagt haben, dass das alles keinen Sinn mehr hat. Und ja, und bis zuletzt kann sie eigentlich irgendwie, kriegt sie eigentlich alles mit. Sie ist praktisch so gefangen in ihrem Körper, kann nichts sagen, spricht aber so, versucht mit den Menschen zu sprechen, aber es kommen eben keine Töne raus. Also ähnlich wie bei einem Schlaganfall. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass es bei meinem Bruder nicht so war wie bei dieser Frau, aber ich befürchte, dass es eben bei ihm auch so war, weil es gab auch einen Abend, wo meine Eltern erzählt haben, dass sie richtig spüren konnten, wie mein Bruder gekämpft hat, also wie ein Wikinger, um irgendwie wieder zurückzukommen. Also sie konnten richtig, ja, merken, wie er, ja, innerlich gekämpft hat und das hatte halt einfach nicht geklappt. Also es passierte halt einfach nichts. Und manchmal sieht man ja halt auch so Menschen, die mit ihren Wachkoma, ja, die mit Wachkoma-Patienten so mit dem Rollstuhl so einen Spaziergang machen und die sind dann eben, ja, das war das, was meine Eltern auf gar keinen Fall wollten. Meine Eltern wollten auf gar keinen Fall, dass mein Bruder ein Pflegefall fürs Leben wird. Und mein Vater hat gesagt, nach 5 bis 6 Wochen hat er gesagt, also so geht das nicht weiter. dein Bruder wird das nicht überleben, der wird sterben. Achte mal darauf, seine Haut verfärbt sich schon, das Weiß in den Augen wird schon gelblich, seine Organe, seine Organe hören auf zu arbeiten. Und das ist mir dann auch aufgefallen und mein Vater hat mit den Ärzten gesprochen und gesagt, sie sollen ihm die Wahrheit sagen, er würde doch sehen, dass sein Sohn stirbt. Und die Ärzte haben gesagt, nein, wovon reden Sie? Ihr Sohn wird gesund, Sie müssen einfach daran glauben und gehen Sie beten. Das war ein katholisches Krankenhaus. Gehen Sie beten und Sie müssen halt ganz, ganz fest dran glauben, dann wird das auch. Ja, und irgendwann bin ich dann eben abends nach Hause gekommen und dann saß meine Großmutter, mein Vater und meine Mutter am Küchentisch und sie hatten so ein paar Ordner vor sich ausgebreitet und ich bin dann da hingegangen und dann sah ich auf einmal, dass das Ordner waren von einem Bestattungsinstitut und ich sah irgendwie diese Särge und war total fassungslos, weil ich habe dann gefragt, was ist denn passiert? Lebt Knut nicht mehr und die guckten mich an und sagten so, nee, er lebt noch, aber er wird sterben. Und mein Vater sagte zu mir, ich fahre morgen ins Krankenhaus und wenn du Lust hast, kannst du mitkommen und ich werde erst nach Hause fahren, wenn dein Bruder tot ist. Und ich weiß noch, dann bin ich, glaube ich, rausgerannt, weil ich gar nicht darauf klar kam. Ich meinte, er lebt doch noch. Ihr könnt doch jetzt hier keine Särge aussuchen, so wie man eine Sofaecke aussucht. Und im Nachhinein muss ich allerdings sagen, fand ich das eigentlich gut, dass meine Eltern einfach, ja, schon so mit dem Schlimmsten gerechnet haben. Und ich bin dann eben mit meinem Vater am nächsten Tag ins Krankenhaus gefahren und vorher ist er noch zu einem Floristen gefahren und hat einen riesigen Blumenstrauß gekauft und dann sind wir im Krankenhaus angekommen und er hat diesen Blumenstrauß ins Schwesternzimmer gebracht und sich bei den Schwestern für, ja, für die Mühe bedankt, dass die sie, ja, für alles, was sie getan haben, für meinen Bruder. Und dann ist er auf dem Gang, hat er den Chefarzt noch getroffen und hat sich auch bei ihm bedankt. Und dann war der Arzt so ein bisschen perplex und dann hatte er, mein Vater gesagt, er sieht doch, dass, ja, er sieht, dass sein Sohn stirbt und er wird jetzt so lange hier bleiben, bis sein Sohn halt tot ist. Und der Arzt hat gesagt, wovon reden Sie denn da? Das wird nicht passieren und Ihr Sohn wird leben und das wird schon wieder. Also das war irgendwie so, sowieso irgendwie immer die Aussage die ganze Zeit. Also das wird schon wieder. Und wenn man aber gefragt hat, kam immer die Aussage, unverändert, der Zustand ist unverändert. Naja, und dann bin ich eben mit meinem Vater in das Zimmer gegangen und ich kam eigentlich gar nicht dazu, irgendwas zu sagen, weil mein Vater direkt so zum Bett gestürzt ist. Und dann hat er, oh Gott. Und dann hat er meinen Bruder halt in den Arm genommen und immer gesagt, ich bin bei dir, du kannst loslassen, du kannst einfach loslassen. Oh ja. Ich muss das eben kurz ausstellen. Ja, ich habe meinen Vater noch nie so gesehen und er hat halt geweint und mich nimmt das gerade auch total mit. Weil ich diese Geschichte, ich habe immer gedacht, ich habe diese Geschichte in meinem Leben schon tausendmal erzählt, aber ich glaube, so genau habe ich sie noch nie erzählt, weil ich, ja, weil ich Ich merke das, wenn ich das jetzt erzähle, dass ich einfach heule wie ein Schlosshund. Und damals ging es mir auch so, ich kam mit der Situation überhaupt nicht klar und habe dann zu meinem Vater gesagt, dass ich das nicht ertragen kann, dass ich rausgehe. Und dann bin ich eben halt aus dem Krankenhaus gegangen und er hat mir noch gesagt, er wird so lange bleiben, bis mein Bruder eben verstorben ist, bis Knut gestorben ist. Und dann bin ich aus dem Krankenhaus raus und bin da durch die Gegend gelaufen und habe geheult, und habe einen Kaffee getrunken und dann war da ja die Berufsschule, die ich besucht hatte und von da aus fuhren dann eben mittags die Busse zurück aufs Dorf nach Ostrodorfeen. Und dann habe ich mich eben halt in den Bus gesetzt und da war auch eine Klassenkameradin von mir im Bus und die hieß Sabine. Und ich habe ihr eben halt erzählt, was ich erlebt habe und ja, und dass mein Vater eben da bleibt, bis mein Bruder eben halt stirbt, bis mein Bruder tot ist. Und dann saß ich in diesem Bus und der Bus musste noch zu einem Gymnasium fahren, um da auch Schüler abzuholen. Und ich saß eben neben ihr und guckte aus dem Fenster und mein Vater fuhr ein Renault Espace, so das erste Modell von diesen Renaults und das war ein ziemlich auffälliges Auto, das fuhr so in ganz Ostfriesland kaum einer. Und auf einmal sah ich eben den Wagen von meinem Vater wieder so ganz langsam an diesem Bus vorbeifuhr und er hat noch irgendwie so neben dem Bus angehalten und so geguckt, ob ich da drin sitze und fuhr dann weiter. Und ich habe mich dann zu dieser Sabine gedreht und gesagt, mein Bruder ist gestorben. Ja, da muss ich erstmal selber tief durchatmen. Oh Gott! Mir kommt das gerade so ein bisschen vor wie ein Seelenstriptease. Aber ist egal. Ja, ich bin dann nach Hause gefahren und also sie hat dann auch noch wieder versucht, mich zu beruhigen. Und gesagt, nein, das wahrscheinlich nicht. Und ich so, doch, doch, mein Bruder ist tot. Also mein Vater ist hier vorbeigefahren. Und wenn mein Vater sagt, dass er etwas macht, dann hält er sich da auch dran. Und er hat zu mir gesagt, er fährt erst nach Hause, wenn mein Bruder tot ist. Ja, und dann kam ich eben nach Hause und dann sah ich natürlich das ganze Elend, meine Mutter, meine Großmutter, die ganze Familie, alle. Ja, wie das halt so ist, wenn jemand stirbt und eben halt besonders, wenn ein Kind stirbt. Das ist letztendlich das Schlimmste, was Eltern passieren kann, dass sie eben halt ein Kind verlieren. Aber es ist eben auch super schlimm, ein Geschwisterteil zu verlieren. Also ich fand es dann sehr gut. Mir ging es an dem Tag natürlich, ich konnte das alles auch wieder nicht ertragen, dieses ganze Geweine und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und diese Sabine, die dann im Bus neben mir saß, die ist dann an dem Nachmittag noch gekommen und ja, und hat mich getröstet und wir haben Musik gehört und Kaffee getrunken. Und das fand ich total gut. Ich hatte in meinem Leben ja öfters so Situationen, dass auch so Freunde von mir Geschwisterteile verloren hatten. Und ich weiß, dass wir als Kind, also dass ich als Kind auch dann einfach zu dieser trauernden Familie, zu dieser wie heißt das, Schulkameradin gefahren bin, um sie einfach zu trösten, um einfach da zu sein irgendwie. Viele denken ja, man sollte Menschen mit ihrer Trauer alleine lassen. Aber eigentlich ist es viel besser, wenn man ja, wenn man einfach dahin fährt und tröstet oder eben einfach Dinge mit der Person macht, die man vielleicht sonst auch gemacht hätte. Musik hören, Kaffee trinken, quatschen, dass man vielleicht auch ein bisschen lacht und weil das gehört zur Trauer auch dazu, dass man über Situationen lacht. Ja, und das war halt ein, ich merke, das ist ein total schwerer Gang für mich immer noch. Wie gesagt, also ich habe immer Menschen von dem Tod meines Bruders erzählt, aber dann gibt es halt immer so eine Kurzfassung, ne? Mein Bruder hatte einen Unfall. Er hat sich in diesen Kran eingeklemmt, mit dem man Autos abschleppt. Er hat den Herzstillstand. Danach lag er im Koma und nach 6 Wochen ist er gestorben. Und ganz kurz und knapp erzähle ich das immer und gehe auch gar nicht so tief ins Detail, weil ich dann eben ja einfach wahrscheinlich, so wie ich es gerade gemacht habe, losheule. Ja, das war's jetzt für heute. Ich bin jetzt gerade ganz doll am Wasser gebaut, immer noch. Und ich spreche dann gleich die Tiefenentspannung ein, damit du nach dieser aufreibenden, super traurigen Geschichte aus meinem Leben, ja, dass du dann einfach dann trotzdem noch schön einschlafen kannst. Das Leben ist eben halt, besteht aus Höhen und aus Tiefen. Das Leben besteht aus schönen Dingen und aus schrecklichen Dingen. Und ja, man muss einfach damit klarkommen und weitermachen. Ja. Ja, also, um mich wieder so ein bisschen zu beruhigen, habe ich erstmal ein paar Atemübungen gemacht. Also meine Atemübungen für das entspannte Atmen, auch wenn man Ängste hat oder wenn man extrem traurig ist oder eben ganz angespannt, dann atme ich einfach 4 Sekunden tief durch die Nase ein und atme wieder 5 bis 6 Sekunden etwas länger aus. Und das kann man ganz gut machen, um wieder so ein bisschen ruhiger zu werden. Gerade in so einer Situation wie die Geschichte von Knut, das hat mich eben doch jetzt auch sehr fertig gemacht. Aber es tat auch gut zu weinen. Also das war jetzt gerade wie so ein Flashback. Und es fühlt sich dann aber im Nachhinein doch auch gut an. Ja, geh also jetzt tief in die Atmung. Atme 4 bis 5 Sekunden ein. Und atme 5 bis 6 Sekunden wieder aus. Und versuche, in diesem Rhythmus zu bleiben. Spüre mal, wie du automatisch mit jeder Einatmung Kraft und Energie aufnimmst und wie du automatisch mit jeder Ausatmung schon alleine durch die Ausatmung entspannst. Du kannst versuchen, mit jeder Ausatmung immer tiefer in deine Matratze zu sinken. Vielleicht spürst du, dass dein Körper und auch dein Geist mit dieser tiefen, entspannten Atmung sich automatisch mehr und mehr beruhigt. Fühle auch mal in deinen Körper hinein. fühle, wie sich dein Körper jetzt in diesem Moment anfühlt. Geh mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße, in deine Zehen und in deine Fußgelenke. Entspanne deine Füße, deine Zehen und Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt schön entspannt. Entspanne deine Waden, deine Knie und auch deine Oberschenkel. Deine Waden, Knie und Oberschenkel sind jetzt entspannt. Entspanne dein Gesäß und entspanne deine Hüften. Dein Gesäß und deine Hüften sind jetzt entspannt. Entspanne deinen Rücken und deine gesamte Wirbelsäule. Dein Rücken und deine Wirbelsäule sind entspannt. Entspanne deinen Bauch. Spüre, wie sich mit jeder Einatmung die Bauchdecke anhebt und wie mit jeder Ausatmung der Bauch wieder etwas flacher wird und entspannt. Entspanne deinen Brustkorb. Dein Brustkorb ist entspannt. Entspanne deine Hände, deine Finger und auch deine Arme. Deine Hände, deine Finger und Arme sind entspannt. Entspanne deine Schultern und deinen Hals. Schultern und Hals sind entspannt. Entspanne deinen Nacken. Dein Nacken ist entspannt. Geh mal mit der Aufmerksamkeit in dein Gesicht und fühle, wie sich dein Gesicht anfühlt. Deine Augen sind geschlossen. Deine Augenlider werden immer schwerer. Und deine Augen sind jetzt vollkommen entspannt. Dein Kiefer ist locker, so dass du deine Zähne nicht aufeinander beißt. Dein Mund ist vielleicht leicht geöffnet. Dein Kiefer und dein Mund sind schön entspannt. Entspanne deine Stirn und deine Wangen. Deine Stirn und deine Wangen sind jetzt entspannt. Lass die Spannungen aus der ganzen Haut an deinem Körper. Deine Haut ist jetzt schön warm, weich und vollkommen entspannt. Atme ruhig und tief. Dein Körper entspannt mit jeder Ausatmung mehr und mehr. Alle Organe entspannen. Und dein Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Geist und entspanne jetzt deinen Geist. Dein Geist ist jetzt vollkommen entspannt. Dein Körper und dein Geist sind entspannt. Falle in einen tiefen, entspannten Schlaf. Dein Körper und dein Geist sind entspannt.